Schönen guten Abend, Freunde. Es ist mir eine Freude, euch alle wiederzusehen nach der, ich wollte eigentlich sagen Sommerpause, aber sagen wir lieber Pause. Ich finde es ja vor allem bemerkenswert, dass ihr nicht zum Sachsentag nach Torgau, sondern zum Theogottesdienst gekommen seid. Herzlich willkommen. Ein junges Paar aus Chemnitz-Glösa vermutlich, macht seine Hochzeitsreise nach Venedig. Als die zurückkommen, werden die gefragt, na wie war's, habt ihr den Dogenpalast gesehen und Markusplatz und die Seufzerbrücke und so. Und die sagen, ja, haben wir alles gesehen, aber wir müssen nochmal zurück, wir haben Pech gehabt. Als wir dort gewesen sind, war gerade Überschwemmung, die ganze Stadt stand unter Wasser. Aber ich merke, ihr seid also noch nicht in Venedig gewesen, weil das eben dort immer so ist. Ich hoffe, ihr hattet einen einigermaßen wasserfreien Urlaub und nicht euer ganzes Geld für Schwimmflossen ausgegeben, denn wir brauchen noch etwas für die Kollekte. Ich sage euch erstmal, was ihr das letzte Mal gegeben habt. Da war der CVJM hier, wir haben gesammelt für Rumänien. Schönen Dank für dieses Geld. Danke. So, und worum es heute geht, da sagt euch jetzt der Bernd aus der Band, unsere Bandmitglieder. Die haben ja noch bürgerliche Berufe und der Bernd wird euch jetzt sagen, was er sonst macht und wofür wir heute sammeln. Bernd, du bist dran.
Ja, danke. Also wenn ich gerade mal nicht hier bin, bin ich also Mitarbeiter in der Behindertenhilfe im Diakonischen Werk Rochlitz. Bin dort für die Betreuung des Kirchenkreises, also in der Behindertenarbeit tätig. Kirchenkreis Rochlitz ist das. Bin noch ganz außer Puste. Wir haben vor einem Jahr ungefähr schöne neue Räumlichkeiten bekommen für unsere Dienststellen, nicht nur für die Behindertenhilfe, aber auch für die. Und wir freuen uns darüber, unsere Gruppenarbeit mit Behinderten ist dadurch viel besser möglich. Wir freuen uns als Mitarbeiter und die Rollifahrer auch. Und die Sache hat aber einen Haken. Wir haben in dem Haus für die Behindertenarbeit eine Etage. Die liegt im Hochparterre und da sind einige Stufen zu überwinden. Wenn also Rollifahrer zu uns kommen wollen, gibt es da ein großes Problem. Und wir haben oft Rollstuhlfahrer bei uns, weil wir Freundeskreise der christlichen Körperbehinderten haben, die also zu uns kommen, zu Gruppennachmittagen, zu Beratungen und zu vielen verschiedenen Veranstaltungen. Und zwar sammeln wir das schon ein Jahr lang für einen Treppenlift oder für einen Rolli-Lift, wo man also Rollstuhlfahrer mit einem Lift die Treppen hochholen kann. Das Ding kostet 20.000 Mark. Wir haben etwa schon 12.000 Mark gesammelt von Firmen, von Privatpersonen, von Behinderten selbst und auch aus den Gemeinden. Haben wir also schon 12.000 Mark bekommen. Uns fehlt noch ein bisschen was und unsere Gruppen und unsere Mitarbeiter würden sich riesig freuen, wenn auch ihr heute hier versucht mitzuhelfen, das Ding zu finanzieren. Danke.
So, Bernd, schönen Dank. Wir haben es gehört. Wir hatten, das hat er doch fein gemacht, ne? So eine schöne Kollektenrede hier zu halten. Also, wir haben hier zweimal ein Fernsehteam dabei gehabt. Die Aufnahmen, die gemacht worden sind, die werden gesendet am 18. September, 20.45 Uhr, MDR. Kinderbetreuung ist vor der Predigt, können die Kinder abgegeben werden da drüben, wie immer. Bei dem Lied vor der Predigt. Unser nächster Gottesdienst ist hier am 13. Oktober. Wir haben im Raum ein paar Mitarbeiter, die so ein Schild hier tragen. Hast du Fragen? Und wer Fragen hat, kann sich an diese Mitarbeiter wenden. Die sind für euch zur Verfügung. Jetzt, heute ist die Band dauernd dran. Jetzt hat der Wolfgang noch eine Abkündigung zu machen. Wolfgang, jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Gut. Am Samstag, den 5. Oktober, findet in Liechtenstein bei Chemnitz im Zelt der Landesgartenschau das nächste Liedermacher-Festival statt. Das zweite Liechtensteiner Liedermacher-Festival. So sieht das Plakat aus. 19 Uhr geht das los im Festzelt. Dabei sind Andi und Frank, Tom Haus, Jens Bräunig, Thomas Heeg, Jörg Swoboda, Stefan Penzig, Michael Kaufmann, Lutz Schäufel und Ronny Neumann, Wilfried Mengs und ich. Plakate.
Und ihr.
Ich sage euch, das wird eine ganz tolle Sache. Wir haben das zum Christiwelt jetzt schon mal gemacht. Das waren wunderschöne Abende. Für uns als Liedermacher, aber auch für die Leute, die da waren, denke ich jedenfalls. Ihr könnt euch Plakate mitnehmen. Und zwar, wenn ihr rechts rausgeht, dann sind Plakate erhältlich, kostenlos. Dann ist zum Beispiel die Live-Kassette nicht kostenlos erhältlich dort, könnt ihr euch kaufen, vom letzten Liedermacher-Festival. Und dann gibt es auch schon Eintrittskarten. Wer also sagt, da gehe ich absolut hin, keine Frage, der kann sich heute schon im Vorverkauf eine Eintrittskarte sichern. So, habe ich noch was vergessen? Das war's. Ah, nee, das Wichtigste ist noch, Moderation hat ein gewisser Herr Dr. Theo Lehmann.
Selbstverständlich. Freunde, das war der Werbeblock. Das war der Werbeblock. Jetzt waren noch zwei Fragen hinten im Fragekasten, der da am Ausgang rechts steht. Zwei Fragen leicht zu beantworten. Was hältst du von den Horrorbüchern von Stephen King? Also vor denen habe ich solchen Horror schon, weil die so dick sind, da habe ich noch nie eins gelesen. Ich kann nichts darüber sagen. Und noch eine Frage, warum treten immer die gleichen musikalischen Gäste auf, Andi und Frank plus Schäufler und so weiter? Lass den Nachwuchs doch mal ran. Andere Stile, andere Gesichter. Okay, euer Wunsch ist uns Befehl. Im nächsten Gottesdienst gibt es hier, wenn auch kein Nachwuchs, aber doch immerhin ein neues Gesicht, Wilfried Mengs aus Thüringen. Ansonsten muss ich mal sagen, ich bin immer ganz stolz gewesen, dass wir euch hier immer so die Creme der Liedermacher präsentiert haben. Aber wir sind natürlich auch scharf auf Nachwuchs. Wenn es also Leute unter euch gibt, die da was auf der Pfanne haben, eine Demokassette bespielen und dann den Wolfgang schicken. Und dann werden wir mal sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Band.
Also ich habe zu Hause in meinem Kalender nachgesehen und da ist mir eingefallen, dass wir heute vor 25 Jahren mit dem Jugendgottesdienst begonnen haben. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so
ist. Könnte sein.
Und 25 Jahre ist ja doch eine ganz schön lange Zeit. Er wird eigentlich aus dem Baby schon ein erwachsener Mensch. Und da haben wir für dich eine kleine Kerze gebastelt. Und ach, wir möchten uns bedanken dafür. Und da heute deine Frau anwesend ist, haben wir noch ein paar Blumen für deine Frau, weil sie ja auch immer sonntags zu dem Gottesdienst zu Hause alleine ist. Frau Lehmann.
Gut. Ich danke. Gut. Ich danke euch. Da seht ihr mal, wie wichtig gute Mitarbeiter sind. Ich führe kein Buch und keine Statistik. Ich kann mir solche Zahlen immer nicht merken. Aber es ist gut, wenn welche da sind, die aufpassen, wenn da sowas denken. Schönen Dank. 25 Jahre. Dankeschön. Für Leute, die vor anderen Leuten auftreten, ist das immer gut, wenn die einen gut klingenden Namen haben. Also ich zum Beispiel, ich heiße Lehmann und das ist der Grund, warum ich nie eine Karriere als Star machen konnte. Das geht mit so einem Namen nicht. Und Leute, die das erkannt haben, die haben ihren Namen geändert. Also, aus Adolf Schickelhuber wurde Adolf Hitler. Aus Franz Theodor Schmitz wurde Theo Lingen. Die Elke Schletz, die nannte sich Elke Sommer. Aaron Treppengenender nannte sich Wolfgang Völz. Und aus Franz Eugen Helmut Manfred Niedelpitz wurde Freddy Quinn. Als ich zum ersten Mal den Namen Tom House gehört habe, da habe ich so den Verdacht gehabt, der hat sich auch so einen Künstlernamen zugelegt. Aber es hat sich herausgestellt, der Tom House, der heißt schon von Geburt an so und hat auch von Geburt an schon eine traumhafte Stimme. Und ich muss mal sagen, wenn einer so eine Stimme hat und so einen Namen, ist er ja geradezu dazu verpflichtet, Liedermacher zu werden. Und ich finde, er hat es ja da auch ziemlich leicht. Also unser einer, den Gott nur mit so einem quäkenden Organ ausgestattet hat, der hat ja immer Schwierigkeiten, sich erstmal Gehör zu verschaffen. Als meine Mutter meine ersten Predigten gehört hat, da hat die gesagt, es klingt noch ein bisschen nach Konfirmand. Also unser einer muss sich erst große Mühe geben, damit die Leute überhaupt zuhören, wenn der Tom House seinen Terminkalender aufschlägt und sagt, Freunde, in 100 Tagen ist Weihnachten, da ist schon der halbe Saal erschüttert und die ersten Mädchen in den ersten Reihen fallen schon in Ohnmacht. Liebe Freunde, der Gast sagt zum Ober, hören Sie, Herr Ober, auf der Karte steht Eier mit Kartoffelsalat. Was sind denn das für welche? Sind das Rühreier oder Spiegeleier? Nur wie Sie wünschen, mein Herr, sagt der Ober. Was ist denn da der Unterschied? Spiegeleier können Sie zählen. Die Nachkommen von Josef, die waren eines Tages nicht mehr zu zählen und deswegen schlug sie der Pharao in die Pfanne. Josef hatte vom Pharao die Erlaubnis bekommen, seine Verwandtschaft zu sich ziehen zu lassen. Da waren seine 11 Brüder und deren Frauen und die ganze Mischpoche angereist, war eine Hucke von 70 Mann. Fleißige Leute hatten ihren Besitz und ihre Familien fleißig vermehrt, waren angeschwollen zu einem ganzen Volk, zu dem Volk Israel. Als dann später ein anderer Pharao kam, da wurde dem das zu viel und der verfiel auf den Gedanken, dem Volk Israel den Nachwuchs abzuschneiden. Jeder Junge, der geboren wurde, sollte auf der Stelle getötet werden. Ein Judenjunge wurde damals auf wunderbare Weise gerettet. Das war der Mose. Geboren vor 4000 Jahren, vom ägyptischen König mit dem Tode bedroht, von der Tochter des Königs adoptiert, kriegt der beim Pharao am Hof eine super Erziehung. Der kriegt mit, wie so ein Staatswesen regiert wird, kriegt Lust, da mitzumischen, kriegt eine sagenhafte Perspektive für seine Zukunft. Eine Karriere als hohes Tier ist so gut wie sicher. Vielleicht ist sogar ein Ministerposten drin. Hauptsache, er hält sich an die Spielregeln der Herrschenden und macht keine Zicken. Von Geburt ist er also Israelit, also Glied des Volkes, das von den Ägyptern versklavt wird. Aber während das Volk Israel in den ägyptischen Zwangslagern schuftet, da macht sich Mose als ägyptischer Prinz einen Fetten. Der verspeist täglich das feinste Futter, der lungert auf weichen Divans rum, der badet früh in Milch und abends in Sekt. Zwischen ihm und dem Volk Israel, diesen armen Schweinen, die sich in der Ziegelei zu Tode schuften und die nichts Anständiges zu fressen haben, zwischen ihm und denen, da bestehen Welten. Er lebt auf der Seite der Herrschenden, und da wäre er blöde, wenn er sich mit den Unterdrückten habe nichts solidarisch erklären würde. Wenn er zu seinem Volk zurückkehren würde, hätte er davon nichts weiter als Nachteile. Zwangsarbeit, menschenunwürdiges Leben, niedriger Lebensstandard. Mose sagt sich, lieber frei und gesund als arm und versklavt. Und außerdem sagt er sich, was würde es denn nützen, wenn ich meinen guten Posten aufgebe und mich auf die Seite des Volkes stelle. Im Gegenteil, er könnte ja sein Volk vielleicht gerade dadurch nützen, dass er einen Posten bei der ägyptischen Regierung hat. Vielleicht könnte er das Schicksal seines Volkes mildern, wenn er seine Beziehung am Hofe ausnutzt. Mit diesem Argument reden sich ja heute alle die Leute und Kirchenleute raus, so vom Schlage eines Stolpe, die als Stasi-Spitzel auf der Seite der Herrschenden mitgemacht haben, angeblich, um uns arme, elende Unterdrückte zu unterstützen und uns zu helfen. Der Egoist, der sich für ein bequemes Leben entscheidet, der gibt niemals zu, dass er aus Egoismus handelt, sondern der schiebt immer ehrenwerte Gründe vor. Und Gründe, warum einer, der einen hohen Lebensstandard halten will, bei einer ungerechten Sache mitmacht, die finden sich immer. Aber wer eine verlogene Politik mitmacht, muss sich am Schluss selber belügen. So nach dem Motto, ich kann denen da unten besser helfen, wenn ich meinen Einfluss da oben ausnutze. Ich muss also nicht nur meinen Posten behalten, sondern ich muss möglichst einen noch höheren erstreben. Und so geht das Streben nach dem höheren Posten immer weiter. Und auch Mose ist so ein Streber. Der scheut sich vor dem Schicksal der harten Sklaverei. Und er bleibt auf den weichen Polstern am Tyrannenhofe. Aber dort sind seine Tage gezählt. Denn auch für ihn kommt eines Tages, wie für jeden, die Entscheidungsfrage. Was willst du eigentlich in deinem Leben? Willst du Geld machen oder willst du zum Volk Gottes gehören? Geht's dir um deine Karriere oder geht's dir um die Ehre Gottes? Auf diesen Punkt hat's Jesus schon mal gebracht, wenn der gesagt hat, Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Es geht nur eines, entweder oder. Mit Gott leben, das ist schön, aber das ist nicht einfach. Du hast es einfacher im Leben, wenn du mit der breiten Masse mitschwimmst. Da brauchst du dir keinen Kopf zu machen, wo es lang geht. Das sagen dir die anderen, da gibt es ja genug andere, die für dich denken und die dich lenken. Was du für Klamotten anziehen sollst, welche Filme du dir reinziehen sollst, das erfährst du aus der Bravo. Aber wenn du aus der breiten Masse austrittst, trittst du sofort ins Fettnäpfchen. Wenn du dich auf die Seite von Jesus stellst, da wirst du ganz schnell zum Außenseiter und kriegst auch ganz schnell Schwierigkeiten. Du kannst es ohne Jesus in diesem Leben sehr weit bringen. Aber ohne Jesus bringst du es nicht zum ewigen Leben. Und das ewige Leben, das ist die Belohnung, die er dir gibt, wenn du an ihn glaubst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben, der hat es, verstehst du? Jetzt schon, nicht erst nach dem Tod. Freilich bedeutet ewiges Leben auch, dass du mit Christus ewig leben kannst, auch über den Tod hinaus. Aber es bedeutet, dass dein Leben jetzt eine neue Qualität bekommt. Zum Beispiel, du hast Frieden mit Gott, du bist zufrieden mit dir, du hast ein gutes Gewissen. Und jetzt ist die große Frage, willst du etwa wegen ein paar Jahrzehnten Lebensstandard auf deinen Seelenfrieden und dein gutes Gewissen verzichten? Willst du wegen ein paar hundert Mark im Monat mehr auf die Ewigkeit mit Gott verzichten? Denn die Ewigkeit, die liegt ja auf alle Fälle noch vor dir. Und entweder verbringst du sie mit Gott, das ist der Himmel, oder du verbringst sie ohne Gott und das ist die Hölle. Und wo du deine Ewigkeit verbringst, das erfährst du im jüngsten Gericht, da wird das Urteil gefällt. Und zwar aufgrund des Lebens, was du heute führst. Es entscheidet sich heute, was dann mit dir wird. Und im Gericht ist das vollkommen uninteressant, wie viel Geld du gemacht hast, wie weit du es im Leben gebracht hast, was in deiner Personalakte gestanden hat. Dann geht es nur noch um eine einzige Frage, nämlich ob du auf der Seite von Jesus gestanden hast. Das heißt, ob du mit ihm durch dick und dünn gegangen bist und ob er der Maßstab für dein Leben war. Für deine Moral, für dein Handeln, für dein Verhältnis zum Geld, zum Geschlecht, zum Nächsten und so weiter. Wer nicht auf Jesus steht, steht falsch. Und ich möchte dich davor bewahren, dass du auf der falschen Seite stehst. Und deswegen bitte ich dich, gib dein Leben Jesus. Orientiere dich nicht an vergänglichen Menschen, vergänglichen Ideologien, vergänglichen Systemen, sondern orientiere dich an ihm. Und sieh auf die Belohnung, die er für dich bereithält, wenn du zu ihm hältst. So hat es nämlich damals der Mose gemacht. Über den Mose, da steht in der Bibel im Hebräerbrief, weil Mose Gott vertraute, wehrte er sich, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt. Er dachte an die Belohnung, die auf ihn wartete. Verstehst du, es lohnt sich, an Gott zu glauben und mit ihm zu leben. Der Mose entschied sich also, steht hier, als er erwachsen war, für das Volk Gottes. Als er erwachsen war, bestimmte Entscheidungen des Lebens, die kann man erst fällen von einem bestimmten Alter ab. Bis zu einem gewissen Grade. Und zu einem gewissen Alter ist es normal, dass man einfach das nachplappert, was einem die Erwachsenen so eintrichtern. Aber so ab 14, 15, da gehen einem die Augen auf. Da sieht man, dass in der Welt nicht alles so rund läuft. Man macht sich seine eigenen Gedanken, man bestimmt selber, welche Filme man sich ansieht, welche Bücher man liest, wohin man geht, mit wem man verkehrt. Man prüft kritisch, ob das stimmt, was die Erwachsenen einem gesagt haben. Dem guten Mose, dem hatten sie eingetrichtert, die Juden sind dumm, denn die glauben an Gott. Die Juden sind Untermenschen, das sind Ausländer, sowas wird in Gefangenenlagern gehalten. Und weil der Mose nie aus dem Königspalast rausgekommen war, weil der nur diese einseitigen Informationen hatte, da hat er das alles brav geglaubt. Bis zu dem Tag, als er alt genug war, sich die Wirklichkeit mal mit eigenen Augen anzusehen. Der macht einen Spaziergang ins Freie, raus aus seiner Abgeschlossenheit. Er tritt aus seinem goldenen Käfig raus, geht raus auf die Straße und sieht da endlich mal was Faktes. Er kommt an einer Großbaustelle vorbei, wo die Israeliten die Pyramiden bauen müssen. Und da sieht er das Elend seines Volkes. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie schwer sie arbeiten mussten. Mose geht raus und er sieht, beide Schritte sind wichtig, dass sein Volk von den Ägyptern unterdrückt wurde, das hatte er schon immer gewusst. Aber dieses Wissen, das war ja rein theoretisch. Wie das praktisch aussieht, wenn ein ägyptischer Aufseher einen Juden zusammenschlägt, das hatte der noch nie gesehen. Und jetzt sieht er's. Er sah, steht hier, als ein Ägypter einen Hebräer totschlug. Er sieht zum ersten Mal das Elend seiner Volksgenossen. Und in diesem Augenblick, da wird Mose zum Freiheitskämpfer. Mit diesem Sehen beginnen alle Freiheitskämpfe der Menschheit. Der Martin Luther King, dieser junge Gelehrte aus dem Norden Amerikas, der sah die Unterdrückung seiner Brüder im Süden und ging los. David Wilkerson, ein kleiner Kleinstadtpfarrer irgendwo in Amerika, der sah die Not der Jugend in New York und ging los. Die haben etwas gesehen und die haben etwas getan. Wir sehen auch vieles, aber wir übersehen vieles. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Davon hatte der Tom und der Jens vorhin gesungen. Wir sitzen in unseren vier Wänden, auf unseren vier Buchstaben, sehen jeden Tag mit unseren Augen das Elend der Welt, kriegen die Leiden der ganzen Welt vorgeführt. Wir glotzen, aber wir sehen nicht. Der Mose sieht, was gespielt wird, dem gehen die Augen auf. Und er ergreift sofort, spontan, für sein Volk Partei. Das ist natürlich gut. Aber wie er das macht, das ist total verkehrt. Als er sieht, wie ein Ägypter einen Israeliten erschlägt, da sah er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose wird zum Meuchelmörder. Am nächsten Tag treibt er sich wieder auf der Baustelle rum. Diesmal beobachtet er, wie zwei Hebräer sich miteinander in die Haare kriegen. Und als sie anfangen, sich zu kloppen, da mischt er sich ein. Und er sagt zu dem, der im Unrecht ist, warum schlägst du denn deinen Bruder? Und da sagt der Mann zu ihm, wer hat denn dich eigentlich zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter? Und da merkt Mose, dass es für sein Verbrechen vom gestrigen Tage einen Augenzeugen gibt. Und da packt ihn die Angst, er erkennt, dass er erkannt worden ist. Auch der Pharao kriegt von der Sache mit, trachtet dem Mose nach dem Leben. Es bleibt Mose nichts anderes übrig als die Flucht ab in die Wüste. Der Totschlag an dem Ägypter hat sein Leben schlagartig verändert. Der verwöhnte Prinz, dem abends seine Diener perlenbestickte Pantöffelchen angezogen haben und goldene Weinbecher gefüllt haben, der wird jetzt zum Flüchtling. Die Karriere ist im Eimer. Am Schluss, da sitzt er ein Häufchen Unglück in der Wüste an einem Brunnen, säuft Wasser aus dem gleichen Eimer wie das liebe Vieh. Dabei hatte die Geschichte mit Mose ja mal so gut angefangen. Als Kind die wunderbare Errettung, als junger Mann der schöne Platz an der Sonne. Er kommt sogar in die Nähe des Hebels der Weltgeschichte und plötzlich landet er als Flüchtling in der Wüste. Es gibt junge Leute, die machen mit Gott einen verheißungsvollen Anfang. Und von manchen denke ich, das wird mal einer, der ein guter Mitarbeiter wird. Oder die wird mal eine richtige christliche Mutter. Oder das wird mal einer, zu dem andere Jugendliche mal aufblicken können. Und plötzlich, zack, da sacken die ab. Und alles ist vorbei. Und gerade bei solchen Menschen, die mal gut gestartet sind, da tut das unheimlich weh, wenn man die wieder vergammeln sieht. Mose vergammelt in der Wüste. Wie konnte Gott das zulassen? Gott ist ein großer und ein heiliger Gott. Und er will ernst genommen werden und er meint es auch ernst. Und wenn seine Auserwählten eigensinnig werden, da lässt er sie auch ihre eigenen Wege gehen und es geht dann mit rasender Schnelligkeit bergab. Gott hatte Mose auserwählt, er sollte zum Befreier des Volkes Israel werden. Aber nicht zum Guerillakrieger und zum Totschläger. Selbstverständlich hatte Mose das alles gut gemeint. Sein Motiv war ja von der edelsten Sorte. Er hatte sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt. Er hatte gegen die Ungerechtigkeit protestiert. Er hat was für die Freiheit seines Volkes getan. Er hat einem Menschen in der Not geholfen. Er hat in der allerbesten Absicht gehandelt. Bloß nützt die beste Absicht nichts, wenn kein Auftrag von Gott vorliegt. Als Mose sich in den Streit der beiden Israeliten einmischt, da fragt ihn der eine, wer hat denn dich eigentlich zum Richter über uns eingesetzt? Und diese Frage, die enthüllt das ganze Problem. Hier geht es um den Angelpunkt der ganzen Geschichte, hier geht es um die Legitimation. Wer hat dich eigentlich eingesetzt? In wessen Auftrag handelst du eigentlich? Auf diese Frage muss Mose schweigen. Der kann ja nicht sagen, ich handle im Auftrag Gottes. In Übereinstimmung mit seinem Willen habe ich den Ägypter erschlagen. In seinem Namen habe ich die Leiche im Sand verbuddelt. Hinter mir steht die Autorität Gottes. Das wäre gelogen. Wäre Mose ehrlich, dann müsste er sagen, ich habe gar keinen Auftrag. Hinter mir steht überhaupt niemand. Es war meine Idee, den Freiheitskampf mit dem Mord einzuleiten. Ich bin ein eigenmächtiger und unbeherrschter Mensch. Aber das will er nicht sagen. Und den Satz, ich bin ein Totschläger von Gottes Gnaden, den kann er nicht sagen. Denn dieser Satz ist ein Widerspruch in sich selbst. Totschläger von Gottes Gnaden gibt's nicht. Wer Menschen totschlägt, hat Gott nicht hinter sich. Mose kann auf die Frage, wer ihn beauftragt hat, also keine Antwort geben. Er schweigt. Und das ist peinlich, wenn ein erwachsener Mann dasteht wie so ein dummer Schuljunge. Wenn sich das, was als Heldentat gedacht war, als eine Dummheit rausstellt. Es ist peinlich, wenn ein erwachsener Mensch keine plausiblen Gründe für sein Verhalten angeben kann. Es ist peinlich, wenn ein Kind Gottes sich nicht auf Gott berufen kann. Kannst du dich eigentlich bei deiner Lebensweise auf Gott berufen? Also mich würde zum Beispiel mal brennend interessieren, auf welche Bibelstelle du dich berufst, wenn du dauernd mit jemand anders schläfst. Oder wenn du deine kostbare Zeit totschlägst, indem du sinnlos dahingammelst. Wenn du dein Gehirn volllaufen lässt mit irgendwelchen Filmen, die Gewalt verherrlichen. Wie begründest du das eigentlich biblisch? Wie vereinbarst du das mit Gottes Willen? Einen frommen Fisch auf der Heckscheibe, aber einen fiesen Porno auf der Mattscheibe. Wie vereinbarst du denn das mit deinem christlichen Glauben? Dass du Dinge tust, sagst, schreibst, unterschreibst, die gegen deine eigene Überzeugung sind. Auf welchen Auftrag Gottes berufst du dich denn, wenn du dauernd zum Saufen gehst? Wenn du dich bei deinem Leben auf Gott berufen kannst, da kann die ganze Welt Kopf stehen, die können dich alle für verrückt erklären. Du bist auf alle Fälle richtig. Wenn du dich nicht auf Gott berufen kannst, dann kannst du mir leid tun. Denn wenn dein Leben nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dann stimmt's nicht. Das läuft schief, du brichst ein, so wie der Mose. Mose hatte keinen Auftrag von Gott, eine Theologie der Revolution auszuprobieren. Der hatte keinen Auftrag zur Gewaltanwendung. Mose hatte keinen Auftrag, den Terroristen zu spielen. Der hatte keinen Auftrag, Menschen umzubringen, sondern er hat eigenmächtig gehandelt. Und das war sein Fehler. Mit so einem fehlerhaften Werkzeug, da kann Gott nicht weiterarbeiten. Und deshalb legt Gott den Mose erstmal beiseite. Der muss erstmal lernen zu warten, bis Gott wieder grünes Licht gibt. Der Mose war ein Mensch, der nicht warten konnte. Der hatte gedacht, er müsste die Sache selber in die Hand nehmen, Gott sozusagen ein bisschen nachhelfen. Aber das hat Gott nicht nötig, dass wir ihm nachhelfen. Und den Zeitpunkt, wann etwas zu geschehen hat, den lässt Gott sich auch von keinem Menschen vorschreiben. Mose war der Ansicht, die Zeit zum Handeln ist reif, die Revolution muss jetzt beginnen. Es muss sofort was geschehen, das Volk hat lange genug gelitten, das Maß ist voll. Es kann nicht länger gewartet werden, ich muss losschlagen. So dachte Mose. Aber er hat Gott nicht gefragt. Ich war mal mit dem Ehepaar zusammen und die Frau, die pfiff den Mann an, weil der irgendwas vergessen hatte, aus dem Auto mit hoch ins Hotelzimmer zu bringen. Und da hat der Mann gesagt, ich kann doch nicht an alles denken. Und da hat die Frau gesagt, du sollst nicht denken, du sollst auf mich hören. Der Mose hatte gedacht, aber er hatte nicht auf Gott gehört. Wir denken zum Beispiel, dass alles so ungefähr verlaufen müsste, wie wir es im Leben planen, aber Gott denkt in der Frage der Zeit oft ganz anders als wir. Wir denken zum Beispiel heute, wenn ein alter Mensch sich mit Schmerzen quält, warum warten, bis Gott den sterben lässt, gebt ihm eine Spritze, seid barmherzig, damit er endlich sterben kann. Das hört sich natürlich edel an. Der Leidende soll befreit werden, das klingt nach allerbester Absicht. Aber es ist ohne Gottes Auftrag, ohne Rücksicht auf Gottes Zeitplan. Denn wie gesagt, in der Frage der Zeit, da denkt Gott oft ganz anders als wir. Wo wir denken, jetzt muss Gott eingreifen, jetzt müsste der wirklich mal was tun. Wo wir ungeduldig auf eine sofortige Entscheidung von ihm pochen, da hat Gott noch viel Zeit. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Wo wir denken, wir haben noch massenhaft Zeit, da ist Gottes Uhr vielleicht schon so gut wie abgelaufen. Wie bei dem 20-Jährigen, von dem die zwei ja vorhin gesungen haben. Wo Gott zum Beispiel von uns eine sofortige Bekehrung verlangt, da tun wir so, als hätten wir noch viel Zeit. Na, wie viel Zeit hast du denn noch? Vielleicht hat Gott heute zu dir gesprochen. Und du merkst, dass er dich haben will. Und dir ist klar, dass Gott zu dir gesagt hat, heute ist der Tag deiner Bekehrung, jetzt oder nie. Und du sitzt da unten und behauptest zu wissen, dass du noch viel Zeit hast. Ja, woher weißt du das denn? Wer weiß, wie viele heute hier sitzen, die eine Entscheidung für Gott bis jetzt vor sich hergeschoben haben. Es ist möglich, dass Gott dir noch öfter die Chance gibt. Das ist aber auch möglich, dass das heute deine letzte Chance ist, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, dass du heute hier sitzt und dass Gott dich heute ruft und dass du heute durch mich die Einladung bekommst, in sein Reich zu kommen. Und dass es heute nicht für dich zu spät ist, sondern jetzt hörst du die Botschaft. Jetzt macht dir Gott sein Friedensangebot. Jetzt, sagt die Bibel, ist der Tag des Heils. Und deswegen sage ich dir im Auftrag von Gott, lass dich versöhnen mit Gott und komm zu ihm zurück. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein klarer Auftrag, den ich von Gott habe. Und du solltest heute noch Gott eine klare Antwort geben. Jetzt wollen wir mit Gott reden. Das wird der Lutz mit uns tun.
Herr, ich möchte dir danken für dein klares Wort. Ich möchte dir danken, dass du unsere Herzen anrührst, nicht nur heute in diesem Jugendgottesdienst, sondern jeden Tag neu. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir etwas zu tun haben für dich. Herr, wir haben einen Auftrag und wir vergessen das so oft. Und wir weichen von deinem Ziel, von dem Ziel, was wir bei dir haben, weichen wir so oft ab. Herr, richte uns nach deinem Willen, lass uns auf deinen Weg kommen. Lass uns niemals vergessen, dass wir deine Kinder sind, dass du mit offenen Armen dastehst, dass du uns so sehr liebst. Du willst uns haben, nur wir sind die, die immer wieder abweichen. Herr, wir wollen dich um Verzeihung bitten. Wir wollen dich bitten, dass du uns segnest in unserem Weg. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.